Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
19 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Korrektur nach unten. Trotz schlechter Wirtschaftslage will die Volkswirtschaftsministerin mit dem dritten Maßnahmenpaket zuwarten. Stellt sich die Frage, ist das sinnvoll? Dann Standpauke zum Ersten. Der Bundesrat schreibt einen Protestbrief an die OECD. Dazu das Interview mit Bundesrätin Doris Leuthard. Standpauke zum Zweiten. Der Ständerat kritisiert den Bundesrat für dessen zögerliche Haltung beim Bankgeheimnis. Die Voten aus dem Bundeshaus. Rücktritt auf Madagaskar. Präsident Ravalomanan übergibt die Macht dem Militär. Weiter, wenn ein Großer nicht ins Gewicht fällt, was Frankreich für die NATO bedeutet und was die NATO für Frankreich. Und später dann ein Schnüffler in Sachen Gesundheit. Risikoforschung im Nanobereich hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Ursula Vorgle. Sie hat die Nachrichten des Tages.
Angesichts der düsteren Konjunkturprognosen ist es für Bundesrätin Doris Leuthard wichtig, dass das zweite Programm zur Belebung der Wirtschaft ab April verwirklicht werden kann. Ein drittes Konjunkturprogramm sei in Vorbereitung. Ob es ausgelöst werden müsse, werde aber erst im Juni entschieden. Leuthard reagierte auf die neue Konjunkturprognose des Staatssekretariats für Wirtschaft. Diese rechnet für das laufende Jahr mit einem Wirtschaftsrückgang um 2,2% und mit einer Arbeitslosenquote von 3,8%. Leuthard appellierte an die Unternehmen, möglichst viele Arbeitsplätze durch Kurzarbeit zu retten. Wichtig seien vor allem Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Hier werde der Bund einen Schwerpunkt setzen. Besorgt reagierten auch die Gewerkschaften auf die neuesten Konjunkturdaten. Die Voraussetzungen für ein drittes Konjunkturprogramm seien erfüllt. Vor allem Maßnahmen bei den Krankenkassenprämien und der Arbeitslosenversicherung würden sich anbieten. Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard hat heute einen Protestbrief an den OECD-Generalsekretär abgeschickt. Dies sagte Leuthard gegenüber Schweizer Radio DRS. Weiter bestätigte sie, dass der Generalsekretär ihr und dem Schweizer Botschafter bei der OECD die schwarze Liste trotz Treffen verschwiegen habe. Sie gehe nun davon aus, dass die Schweiz auf der Liste nicht mehr als Steueroase aufgeführt sei. Der deutsche Botschafter in der Schweiz, Axel Berg, ist am Nachmittag zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres ins EDA zitiert worden. Grund waren die umstrittenen Äußerungen des deutschen Finanzministers Steinbrück am Wochenende. Er habe die Position des Bundesrates zu den Äußerungen Steinbrücks zur Kenntnis genommen und werde seine Regierung darüber informieren, sagte Berg nach der Aussprache in Bern. Steinbrück hatte die Schweiz am Wochenende mit Indianern verglichen, die sich durch die Deutschen und die OECD wie durch eine Kavallerie hätte einschüchtern lassen. Dies wurde von Außenministerin Micheline Galmiret gestern als inakzeptabel, aggressiv und beleidigend bezeichnet. An einer dringlichen Debatte zum Finanzplatz hat der Ständerat den Bundesrat deutlich kritisiert. Die Regierung habe bei den Angriffen aufs Bankgeheimnis zu spät gehandelt und Vertrauen verspielt, hieß es von links bis rechts. Ebenso einhellig wie die Empörung war im Rat die Überzeugung, dass das Bankgeheimnis im Kern nicht angetastet werden darf. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz sprach von Eskalationen, die nicht vorhersehbar gewesen seien. Der Nationalrat bleibt dabei. SVP-Präsident Toni Brunner soll wegen Amtsgeheimnisverletzung vor Gericht. Mit 96 zu 75 Stimmen hat der Nationalrat zum zweiten Mal entschieden, dass Brunners parlamentarische Immunität aufgehoben werden soll. Das Geschäft geht nun zurück an den Ständerat, der sich gegen die Auflösung der Immunität ausgesprochen hatte. Brunner soll einen vertraulichen Bericht zur Affäre um Ex-Bundesanwalt Droschacher an Mitarbeiter des damaligen Bundesrates Blocher weitergeleitet haben. Nach wochenlangen blutigen Unruhen auf der Tropeninsel Madagaskar ist Präsident Ravalomanan zurückgetreten. Ein Sprecher des Präsidenten sagte, Ravalomanan habe seine Ämter an eine Militärführung übergeben. Teile des madagassischen Militärs haben sich jedoch auf die Seite der Opposition geschlagen. Der Generalstabschef des Landes sagte, Oppositionsführer Rachoel und nicht ein hochrangiger Militär solle die Führung des Staates übernehmen. Rachoel war am Morgen in den Amtssitz des Staatschefs eingezogen. Die Opposition wirft der Regierung Ravalomanan vor, die Schätze des Landes an ausländische Firmen zu verschleudern. In Den Haag hat das UNO-Kriegsverbrechertribunal die Haftstrafe für den ehemaligen Serbenführer Momčilo Krajišnik reduziert. Krajišnik muss nicht 27, sondern nur 20 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht kippte in zweiter Instanz den Schuldspruch wegen Massenmordes. Es berücksichtigte dabei unter anderem die Aussage des ehemaligen Serbenführers Radovan Karadžić. Dieser hatte kürzlich erklärt, Krajišnik habe während des Bosnienkriegs keine entscheidende Rolle gespielt. Krajišnik war vom UNO-Tribunal vor 2,5 Jahren verurteilt worden wegen der Verfolgung, Vertreibung und Ermordung von mehreren tausend bosnischen Muslimen und Kroaten. Der russische Präsident Medvedev will das Atomwaffenarsenal seines Landes modernisieren. Die NATO versuche weiterhin, ihre Präsenz nahe der russischen Grenzen auszubauen, sagte Medvedev an einer Sitzung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Deshalb habe er angeordnet, dass Russlands Armee und Marine ab 2011 umfassend aufgerüstet würden. Die Suva will mithelfen, Arbeitende vor Nanopartikeln zu schützen. Nanopartikel dürften nicht zum Asbest von morgen werden, heißt es in einer Mitteilung der Unfallversicherung. So unterstützt die Suva unter anderem ein Forschungsprojekt, bei dem Informationen über Branchen gesammelt werden, die solch mikroskopisch kleine Teilchen verarbeiten. Die Auswirkungen von Nanopartikeln auf die Gesundheit sind noch weitgehend unerforscht. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.814 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.304 Punkten, plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 53,93 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,50. Das Wetter. Im Norden wird es morgen sonnig, zunächst gibt es lokale Nebel- und Hochnebelfelder, am späteren Nachmittag Schleierwolken. Nach einer frostigen Nacht wird es tagsüber bei mäßiger Brise 13 Grad. Im Süden wird es sonnig mit Nordföhn bis 20 Grad. Am Donnerstag wird es ziemlich sonnig, im Osten ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf. Die Temperatur erreicht im Norden 11, im Süden 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Dampf ablassen im Ständerat, die Finanzdebatte. Protest hinterlegen bei der OECD, das Interview mit Bundesrätin Leuthardt. Und Machtübergabe in Madagaskar, Erklärungsversuche in einer unübersichtlichen Lage. Dann süß-saures Lächeln in Peking. Die Beziehung mit Nordkorea liegt China schwer auf dem Magen. Bienvenue chez l'OTAN, Frankreichs Rückkehr in den Schoß der NATO in unserem Schwerpunkt, happige Voten aus dem Parlament in Paris und Fragen nach den Folgen für das Bündnis. Schließlich der Winzling, der uns krank machen könnte oder warum sich Risiko im Nanobereich nicht kleinreden lässt. Zuerst aber zur Frage nach dem richtigen Tempo für weitere Konjunkturmaßnahmen. Seit die Notenbank letzte Woche Klartext gesprochen hat, lässt sich nichts mehr schönreden. Auch die Prognostiker beim Bund rechnen mit einem Wirtschaftsrückgang um 2,2% und mit 200.000 Personen ohne Arbeitsplatz. Da sind die Gewerkschaften natürlich schnell zur Stelle. Sie fordern ein drittes Konjunkturpaket, weitere 7 Milliarden sofort. Bundesrätin Doris Leuthardt aber will's ruhiger angehen. Bis im Sommer will sie beobachten, wie die bereits beschlossenen Maßnahmen wirken. Abwarten oder handeln? Was ergibt mehr Sinn? Dagmar Zumstein.
Die Forderungen der Gewerkschaften sind nicht neu. Noch mehr Bauprojekte sollen umgesetzt werden, Firmen sollen länger vom Instrument der Kurzarbeit profitieren können, Arbeitslose sollen länger Taggeld beziehen und der Bund soll die Krankenkassenprämien vermehrt subventionieren. Kostenpunkt rund 7 Milliarden Franken. Doch diese Investitionen seien dringend nötig, betont Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, einmal mehr.
Es braucht jetzt ein Konjunkturpaket, ein drittes in der Schweiz, und zwar ein Paket, wo die Kaufkraft gestärkt wird. Das ist jetzt wichtig, weil die Schweizer Wirtschaft hängt am Konsum. Wenn der uns wegbricht, weil die Leute kein Geld mehr haben, dann haben wir noch ein viel größeres Problem.
Zwar spricht auch Wirtschaftsministerin Doris Leuthardt nach den neuesten Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO von einer dramatischen Verschlechterung. Aber bevor man über ein drittes Paket rede, müsse man abwarten, wie das zweite, eben erst beschlossene Konjunkturprogramm wirke.
Wir werden jetzt ab April all diese Projekte für diese 710 Millionen Franken zusammen mit den Kantonen umsetzen.
Doch diese Umsetzung brauche vor allem eines: Zeit. Viele der geplanten Massnahmen und Investitionen werden frühestens in der zweiten Jahreshälfte wirksam. Von Sofortmaßnahmen, wie sie die Gewerkschaften fordern, will Leuthardt nichts wissen.
Ob das wirklich vielen Menschen hilft in diesem Land, das wage ich zu bezweifeln, weil die Exportsituation können sie mit weiteren Investitionen in Bildung, in extrafamiliäre Kinderbetreuung wahrscheinlich kaum beeinflussen.
Rückendeckung erhält die Bundesrätin von Volkswirtschaftsprofessor Gebhard Kirchgessner. Der Bundesrat agiere überlegt und mit dem richtigen Tempo, sagt Kirchgessner.
Wenn man ein weiteres Programm machen will und die Situation sieht so aus, dass das vermutlich vernünftig ist, geht es vor allem darum, dieses sehr sorgfältig zu planen. Eine Hauruck-Politik, die irgendetwas tut, nur damit etwas getan ist, macht überhaupt keinen Sinn.
Kirchgessner kritisiert nicht nur das Tempo, überhaupt seien die Forderungen der Gewerkschaften unbrauchbar.
Die von den Gewerkschaften vorgeschlagenen Maßnahmen bringen für die Exportwirtschaft praktisch nichts. Und deshalb wird ein solches Programm auch kaum etwas bewirken. Man kann überlegen, ob dann, wenn im Bauindustrie die Situation schwieriger wird, ob man dann in diesem Bereich etwas einsetzen kann. Man kann auch überlegen, inwieweit Maßnahmen zur Energieeffizienz die eigene Maschinenbauindustrie fördern und nicht nur die Bauwirtschaft. Das muss sehr sorgfältig überlegt werden.
Und gut überlegen will der Bund nun. Ein drittes Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft soll frühestens im kommenden Sommer Thema werden, denn bis jetzt lägen für das Jahr 2010 nicht mehr vor als vage Prognosen.
Finanzmarktkrise, Bankgeheimnis, die großen Themen dieser Tage und Wochen halt, kamen am Morgen auch im Ständerat zur Sprache, gaben Gelegenheit, auf den Tisch zu hauen, gegenüber dem deutschen Finanzminister, der OECD und der eigenen Regierung. Der Bundesrat musste sich einiges anhören, zuerst. Der Auftritt von Finanzminister Hans-Rudolf Merz vermochte dann offenbar einige Kritiker zu überzeugen, einige, nicht alle. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Alle Ständeräte kritisierten heute das Vorgehen der OECD, hinter dem Rücken der Schweiz eine schwarze Liste erstellt zu haben. Und besonders scharf traf die Kritik den deutschen Finanzminister Peer Steinbrück, der die Schweiz mit Indianern verglich. Dieser Vergleich entspreche ja nicht einmal der Western-Realität, kalauerte Rolf Schweiger von den FDP-Liberalen.
Ich befürchte und nehme es durchaus in Kauf, dass dem deutschen Finanzminister ein Stein aus der Brücke fallen könnte, wenn ich sage, dass es im Wilden Westen auch anderes gegeben hat.
Zum Beispiel auch coole Typen wie Clint Eastwood, die wegen ihrer Abgeklärtheit kein Duell verlören. Rolf Schweiger zog sogar Parallelen zum Bundesrat und lobte ihn für sein zurückhaltendes Vorgehen. Doch blieb er damit alleine. Die Mehrheit des Ständerates warf dem Bundesrat vielmehr vor, die ganze Entwicklung verschlafen zu haben. Maximilian Reimann von der SVP.
In politischen Krisenzeiten genügen brave, ordentliche Bundesratssitzungen nicht, auch wenn es dazu etwas Überstunden oder gar einer zusätzlichen Bundesratssitzung bedarf hätte.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz verteidigte sich und seine 6 Bundesratskollegen. Man habe im Stillen immer Vorarbeiten geleistet, sei dann aber von der Dynamik der Ereignisse überrascht worden.
Diese Vorarbeiten waren nicht für die Katze, aber sie müssen in einen neuen Zusammenhang gestellt werden.
Und mit dem Entscheid, beim Bankgeheimnis den OECD-Standard zu übernehmen, sei man nun auf dem richtigen Weg. Den Vorwurf, schlecht kommuniziert zu haben, konterte er so.
Kommunikation heißt eben nicht plaudern. Wer zum Voraus kommuniziert, hat verloren.
Engagiert versuchte der Finanzminister, die Ständeräte auf seine Seite zu ziehen. Mit Erfolg bei Bruno Frick, CVP. Er, der anfänglich noch kritisiert hatte, der Bundesrat schenke keinen klaren Wein ein, meinte danach:
Heute hat der Bundesrat nachgeliefert und er hat jetzt klaren Wein geliefert. Dazu stehen wir. Den finanzieren wir mit.
Besonders gefallen hat Bruno Frick die Aussage von Bundespräsident Merz, dass bei allen Zugeständnissen das Bankgeheimnis schließlich doch bestehen bleibe. Doch diese Aussage ist überhaupt nicht neu. Schon letzten Freitag wurde dies vom Bundesrat mitgeteilt. Genau hier bestehe aber das Problem, ergänzt CVP-Ständerat Eugen David. Bei aller Kommunikation habe es über das Wochenende wieder Unsicherheiten gegeben.
Es war leider nicht klar, denn die Medien schreiben ja jeden Tag, es sei aufgegeben. Und das muss klar gesagt werden. Ich war froh, dass er jetzt hier öffentlich im Parlament und auch mit den Details klar gemacht hat, was hat man entschieden und was hat man abgelehnt. Und das war wichtig, ich finde, auch für die Öffentlichkeit und für uns Parlamentarier.
Vielen Ständeräten hat der persönliche Auftritt, das direkte Engagement des Finanzministers gefallen. Genau dies, was einige vom Bundesrat eigentlich auch gegenüber dem Ausland erwarten würden. So auch CVP-Ständerat Urs Schwaller, der in Bezug auf die Vorladung des deutschen Botschafters heute Nachmittag in Bern sagt:
Man soll nicht den Botschafter zitieren, sondern direkt eben mit dem Repräsentanten dieses anderen Staates Kontakt aufnehmen und ihm auch sagen, wie das heute in der Schweiz tönt.
Kritik kommt nach dem heutigen Auftritt von Hans-Rudolf Merz vor dem Ständerat auch von der Linken.
Es ist immer noch nicht klar, mit welcher Strategie er weitergehen wird,
sagt SP-Ständerätin Anita Fetz. Sie befürchtet, dass bei aller Fixierung auf OECD und Steinbrück-Ausrutscher die USA in Vergessenheit geraten.
Das Problem ist, dadurch, dass in den USA die UBS nachweislich Steuerhinterziehung aktiv begleitet hat, sind wir als Schweiz deswegen immer noch angreifbar.
Fazit also, einige Gemüter mag der Bundesrat mit seinem heutigen Auftritt zwar beruhigt haben, Ruhe herrscht deswegen aber noch lange nicht.
Dieter Kohler aus dem Bundeshaus.
Eine Frage steht immer noch im Raum. Was ist da genau abgelaufen mit der ominösen schwarzen Liste der OECD? Weshalb wusste das OECD-Mitglied Schweiz nicht, was der OECD-Generalsekretär Angel Gurría den übrigen Mitgliedsländern vorlegen wollte? Pascal Krauthammer hat eben mit Wirtschaftsministerin Doris Leuthard über dieses Problem und die Schweizer Reaktion sprechen können.
Doris Leuthard, Sie haben heute einen Protestbrief geschrieben. Was ist dessen Inhalt?
Ja, wirklich die Feststellung, dass wir als Mitglied dieser OECD wirklich dieses Vorgehen nicht akzeptieren können. Wir erwarten ganz klar, dass wenn man Listen erstellt oder gewisse Transparenz schaffen wird, dass man mindestens vorher dem Mitglied darüber Einblick gibt und eine Stellungnahme allenfalls einfordert. Und dieses Vorgehen hat man nicht gewählt. Man hat Nichtmitglieden vor der Schweiz und damit vor einem Mitglied Einblick gegeben. Und das ist nicht korrekt, das muss sich bei der OECD ändern.
Sie haben damals in Davos, Frau Bundesrätin, den Generalsekretär der OECD beiseite genommen. Hat er Ihnen damals auch nicht alles gesagt?
Ja, von einer solchen Liste wussten wir nichts. Wir haben damals, hat er mitgeteilt, ich bin beauftragt, für die G20 einen Überblick zu machen über Steuerparadiese, über auch die OECD-Steuerempfehlungen. Das wussten wir, das war auch seitens der G20 im November schon angetönt. Das war auch korrekt, dagegen ist nichts einzuwenden.
Aber dass eben eine Liste erstellt werden wird, hat er Ihnen so nicht gesagt, das hat er verschwiegen.
Das ist korrekt, das hat er auch unseren Botschafter verschwiegen und die haben wöchentliche Sitzungen und deshalb sind wir hier wirklich enttäuscht, weil es hat mit Transparenz und Fairness zu tun. Wir reden nicht über den Inhalt, das ist natürlich so, dass wir diesen Vorbehalt bei Artikel 26 haben seit 2002, darum geht es gar nicht, es geht wirklich um Transparenz und korrektes Umgehen mit einem Mitglied.
Es gibt Stimmen, die sagen, dieser Generalsekretär habe sich seitens Frankreichs und Deutschlands einspannen lassen. Was sagen Sie dazu?
Natürlich ist seit langem klar, dass Deutschland und Frankreich zusammenspannen in dieser Frage. Sie möchten natürlich internationalen Druck ausüben. Das ist ihnen ja auch zu einem Teil jetzt gelungen. Gott sei Dank sind mehrere Staaten jetzt koordiniert darüber hinübergegangen, diesen Vorbehalt bei Artikel 26 zurückzunehmen. Für uns ist es wichtig, dass die OECD, wenn sie ein glaubwürdiges Organ sein und bleiben will, dann muss sie schon alle Mitglieder gleich ernst nehmen und gleich behandeln. Und das ist auch unsere Kritik an Herrn Gurria, dass er natürlich sich gerne im Lichte der mächtigen Mitglieder sieht und dann vielleicht die kleinen Staaten nicht gleich behandelt.
Frau Bundesrätin, man sagt, es hätte eine Liste gegeben und die sei aufgrund des Druckes seitens der Schweiz von Luxemburg und Österreich überarbeitet worden und die Schweiz sei nun auf einem besseren Platz. Stimmt das so?
Unser Bundespräsident hat ja vergangene Woche mit Luxemburg und Österreich eine gemeinsame Arbeitssitzung abgehalten. Da war natürlich erstens mal das Verhindern eines Blacklisting ein Thema und natürlich auch das weitere Vorgehen. Und es liegt jetzt an der OECD, das umzusetzen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Ist die Schweiz von einer schlechteren Liste auf einen besseren Platz gekommen?
Das kann ich so jetzt noch nicht bestätigen. Das sind Diskussionen, die im Gange sind. Und das schlussendlich ist maßgebend, was dann die OECD offiziell der G20 für diesen Gipfel vom 2. April zustellen wird.
Das heißt, die Schweiz ist nicht mehr zusammen mit den Steueroasen in der gleichen Liste, sondern bei den Finanzplätzen.
Davon gehen wir aus.
Wirtschaftsministerin Doris Leuthard auf die Fragen von Pascal Krauthammer. Auf Madagaskar hat Präsident Ravalomanana am Nachmittag angekündigt, er tritte ab und übergebe die Macht an die ranghöchsten Offiziere der Armee. Doch mit diesem Rücktritt ist die Lage auf der Insel im Indischen Ozean noch nicht geklärt. Eine Gruppe von Offizieren, die die Machtübernahme verkündeten, sind festgenommen worden und der Generalstabschef will nichts wissen von einer militärischen Regierung. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat mit einer Entwicklungsexpertin über die jüngsten Ereignisse gesprochen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner von Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars, durchleben schwierige Stunden. Rabewoitra Harisoa, eine Umwelt- und Entwicklungsfachfrau, erfuhr am späten Nachmittag im Radio vom Demissionsschreiben des Präsidenten und der Machtübergabe an die Offiziere. Doch dabei blieb es nicht. Noch während der Radioübertragung sei es zum Tumult gekommen. Die Generäle hätten den Brief von Präsident Ravalomanana in der katholischen Kirche verlesen, fährt Rabewohitra Harisoa weiter. Da seien aber auch Armeeleute gewesen, die dem Gegenspieler und Herausforderer des Präsidenten, Ange Rajoel, ergeben seien. Diese hätten nicht akzeptiert, dass die Armeespitze die Macht übernehme und die Offiziere kurzerhand abgeführt. Sie habe Schreie gehört und Befehle, man müsse diese Offiziere töten. Sie sei schockiert gewesen. Von Ange Rajoel, dem Herausforderer des Präsidenten, der seit Ende Januar den Kampf auf der Straße gegen den gewählten Präsidenten Ravalomanana führt, habe sie bis zur Stunde noch nichts gehört. Sie sei weder Anhängerin Rajoels noch des Präsidenten, sagt Rabewohitra Harisoa.
Quand le Ange TVV, quand disons que il y aura la démocratie, il y aura
Rajoels Aufruf zu mehr Demokratie, zu mehr Meinungsäußerungsfreiheit habe ihr gefallen. Als er dann aber zum Sturz des Präsidenten aufgerufen habe, sei sie ihm nicht mehr gefolgt. Dem Präsidenten hält sie gewisse Verdienste zugute. Ravalomanana habe Straßen gebaut und einiges getan, was frühere Herrscher nie getan hätten. Doch er habe schließlich alles monopolisiert. Und dann sei da auch die unverminderte Armut.
déjà depuis toujours la pauvreté, la pauvreté.
Angela Joël als Präsident kann oder will sie sich nicht vorstellen. Dem 34-jährigen einstigen Diskjockey fehlten die Fähigkeiten, ein Land zu führen. Und mehr noch, Rajoel werde von den politischen Dinosauriern unterstützt.
Mais quand je vois aussi les autres, bon, les dinosaures, comme on dit vulgairement ici.
Diese Politiker hätten früher, als sie an der Macht gewesen seien, nichts für das Land getan.
Non, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient là?
Für die nahe Zukunft sieht Rabbe Voitra Harisoa schwerwiegende Probleme voraus. Die Sicherheit sei durch das Verhalten der Leute gefährdet. Wer nicht einverstanden sei, werde einfach auf der Straße protestieren. Es sei jetzt schon Anarchie in der Hauptstadt. Man wisse nicht mehr, wem man trauen könne und müsse ständig damit rechnen, angegriffen zu werden.
On peut vous agresser en pleine rue comme ça, voilà.
Das Gespräch mit der erfahrenen Entwicklungsfachfrau Rabbe Voitra Harisoa, die heute als Konsulentin arbeitet, endet so, wie es begonnen hatte.
Vraiment, moi, je suis dans l'ambiguïté, quoi. Je ne sais plus. Vraiment, je suis très confuse, quoi.
Sie sei durch die Ereignisse in ihrem Land hin und her gerissen. Sie sei verwirrt.
Rodi Küng. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen: China, NATO. Nano. Das Foto können wir uns vorstellen. Strahlende Herren im Anzug, Freunde, die sich verstehen. Andere Bilder würden aus Peking auch überraschen. Dort hat die chinesische politische Elite Nordkoreas Ministerpräsident Kim Jong-il, also nicht den Machthaber Kim Jong-il, empfangen. Doch eigentlich müsste der chinesische Regierung nicht ums Lachen sein angesichts der angespannten Lage. Nordkorea schürt seit Wochen die Kriegsangst und will Anfang April eine Rakete abschießen. Und dennoch feiern die beiden Länder ihre 60-jährige Beziehung. Ich fragte unseren Mann in Peking, Urs Morf, was haben China und Nordkorea da eigentlich zu feiern?
Ja, der offizielle Anlass ist der 60. Jahrestag der Aufnahme von Beziehungen zwischen China und Nordkorea. Zudem gibt es da ja auch immer noch ein Verteidigungsabkommen, das schlagen aber die Chinesen lieber nicht so breit in der Öffentlichkeit. Das ist immer noch gültig und das würde eigentlich China ja dazu verpflichten, Nordkorea zu Hilfe zu eilen, falls es in einen militärischen Konflikt verwickelt wird.
Würde, müsste eigentlich, sagen Sie, ist das denn realistisch, dass Sie das auch wirklich machen würden?
Da habe ich große Zweifel, weil die Partnerschaft zwischen Nordkorea und China ist ja eine sehr, sehr ungleiche. Vor den laufenden Fernseh- und Fotokameras, da lächelt man und ist freundlich miteinander. Aber seit Beginn der Wirtschaftsreform braucht China eigentlich in erster Linie eines, um seine Wirtschaft eben aufzubauen. Und das ist Ruhe und Stabilität in der Region und schon gar keine militärischen Konflikte. Und das erst recht jetzt in der Wirtschaftskrise. Und da ist eben Nordkorea seit Jahren, seit drei Jahrzehnten eigentlich schon ein Dorn im Fleisch, weil es ist nun wirklich das Land, das eben immer wieder genau ein Unruhestifter ist und ein Herd von möglichen Konflikten. Das ist für China eigentlich gar nicht gut.
Und die heutige Feier fällt just in eine Zeit höchster Spannung. Nordkorea hat einen erneuten Raketenabschuss angekündigt, was international für heftige Kritik sorgt. Aber China hat das bisher nicht kritisiert.
Nein, China kritisiert das, sagen wir mal, nicht offen. Es kritisiert sehr wohl, aber nur durch die Blume und dies, um eben Nordkorea nicht zu riskieren, weil das nichts bringen würde, sondern höchstens Trotzreaktionen auslösen würde. Aber Peking hat ein über das andere mal gesagt, in den ganzen letzten Wochen schon, dass es besorgt sei über die Situation auf der Halbinsel. Und letzte Woche hat Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao ausdrücklich auch gesagt, er rufe alle Beteiligten an der Konfliktsituation auf der koreanischen Halbinsel dazu auf, nichts zu unternehmen, was die Spannungen noch mehr anheizen könnte. Und das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass China eben überhaupt nicht einverstanden, überhaupt nicht begeistert ist darüber, dass Nordkorea nun eine Rakete testen will.
Also Nordkorea tanzt offensichtlich der ganzen Welt auf der Nase rum, inklusive seinem engen Verbündeten China. Weshalb lässt sich Peking das gefallen?
Ja, Peking hätte ja theoretisch schon Mittel, um Nordkorea unter Druck zu setzen. Nordkorea ist von Hilfslieferungen und auch vom Handelsverkehr mit China abhängig. China ist vom nordkoreanischen Handel, von der nordkoreanischen Wirtschaft überhaupt nicht abhängig. Das ist das Größenverhältnis ganz anders. Aber Peking getraut sich nicht, diese Lieferungen einzustellen und wirklich eben den Hebel anzusetzen, weil es nebst der Sorge um die Stabilität in der Region auch eine riesige Angst hatten. Zwar die Angst davor, dass das Regime in Nordkorea wirklich eines Tages eben einfach zusammenbrechen könnte. Und dann, das ist ganz klar, dann würden riesige Flüchtlingsströme eben nicht nur Südkorea überschwemmen, sondern vor allem eben auch den ganzen Nordosten von China. Also man muss sich ja vor Augen halten, da gibt es eine 1400 Kilometer lange Landgrenze und die ist eben nicht so vermint oder mit Stacheldraht gesichert, wie zum Beispiel eben die Landgrenze zwischen Nordkorea und Südkorea.
Informationen aus Peking von Urs Morf. Alle amerikanischen Soldaten müssen Frankreich verlassen. Das beschied General de Gaulle auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Das Hauptquartier der NATO wurde rasch von Paris nach Brüssel verlegt und die Grande Nation zog sich aus dem westlichen Verteidigungsbündnis zurück und dies, obwohl Frankreich eines der Gründungsmitglieder war. Nun, 43 Jahre später, will Präsident Sarkozy den Sonderweg beenden und Frankreich wieder voll in die NATO integrieren. Was nicht ohne Protest geht, das ist gegenwärtig im französischen Parlament deutlich zu hören. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
L'indépendance n'est pas simplement une question juridique, c'est une question pratique.
Der frühere Premierminister Laurent Fabius hob für die Sozialisten die Stimme und sprach von Symbolen, von der Gefahr, als Erfüllungsgehilfe Amerikas wahrgenommen zu werden, von der Preisgabe des wichtigsten Guts dieser Nation, die stets über sich hinausgewachsen sei, nämlich der Unabhängigkeit. Bemerkenswert an der Debatte ist schon die Tatsache, dass die Volksvertreter überhaupt zu Wort kommen. General de Gaulle war da weniger zimperlich, als er 1966 Frankreich aus der Kommandostruktur der NATO zurückzog. Außenpolitik und Verteidigungspolitik sind seit de Gaulle die alleinige Kompetenz des Staatspräsidenten. Auch dessen Nachfolger Giscard, Mitterrand und Chirac fanden das ganz praktisch. Sarkozy dagegen versucht nun, seinen Entscheid abzusichern mit dieser Parlamentsdebatte. Die sozialistische Opposition hatte darauf gedrängt. Vor 43 Jahren waren die Sozialisten noch hell empört darüber, dass de Gaulle die Distanz zu den amerikanischen Kriegsbefreiern und Verbündeten suchte. Heute sind dieselben Sozialisten ebenso empört darüber, dass Sarkozy diesen gaullistischen Sonderweg aufgeben will.
Mais lorsqu'on regarde le fondement de la décision du général de Gaulle en 1966, il était opposé au monde bipolaire et il appelait un monde multipolaire.
Die damalige Sicht des Generals sei noch immer gültig, der sich gegen militärische Blöcke und für eine multipolare Welt entschieden habe, sagte Fabius.
L'oméga de votre position soit la défense de l'OTAN, la défense de l'Occident, alors que nous n'acceptons pas ce concept qui est dangereux.
Was immer Sarkozy behaupte, eine Rückkehr in die NATO sei geradezu gefährlich, sagte der Sozialist.
Et dès lors, rien n'est plus contre-productif et rien n'est plus dangereux que de sacraliser le statu quo.
Gefährlich sei im Gegenteil diese sozialistische Verherrlichung des Status quo, hielt dem Premierminister François Fillon entgegen.
Mais il me revient en revanche de souligner que les termes du débat ont radicalement changé.
Denn die Zeiten und die Bedrohungslage hätten sich grundsätzlich geändert. Frankreich sei heute am meisten gedient, wenn es sein Gewicht voll bei seinen Partnern in der NATO einbringen und voll mitentscheiden könne. Damit stärke es seine eigene Rolle und gleichzeitig jene Europas innerhalb der Allianz. Sekundiert wurde Fillon vom rechten Fraktionschef Jean-François Copé.
Je trouve extrêmement choquant que l'on puisse ici dire que la France remettrait en cause son indépendance face aux États-Unis.
Er sei schockiert, dass die Opposition behaupte, Frankreich verliere seine Eigenständigkeit, tue es doch als Mitglied im militärischen Kommando weiterhin frei und unabhängig entscheiden könne. Auch sei die Rückkehr alles andere als eine Kehrtwende. Tatsächlich hat Frankreich in den letzten zwei Jahrzehnten schrittweise auch militärisch wieder die Nähe zur NATO gesucht und arbeitet heute in den Gremien unterhalb der militärischen Kommandostruktur längst wieder mit. Was Sarkozy beschlossen habe, sei deshalb nur der logische Abschluss einer längst laufenden Entwicklung, der ganz der certaine Idee, der gewissen Idee entspreche, die sich Frankreich von sich selbst macht in der Welt, wie Fillon, ein berühmtes de Gaulle-Wort, den Kritikern entgegenhielt.
Pour servir une certaine idée de la France dans le monde.
Doch es gibt die Kritiker auch im eigenen Lager. Der frühere Premierminister Dominique de Villepin ist nur einer von ihnen. Um einen Aufstand in den eigenen Reihen gleich von vornherein zu unterbinden, ist Premierminister Fillon von Sarkozy angewiesen, die Debatte mit der Vertrauensfrage zu verknüpfen. Die rechten Abgeordneten sind also vor der Wahl, entweder das Ende der Regierung zu riskieren oder zuzustimmen, sei es aus innerer Überzeugung oder aus bloßem Selbsterhaltungstrieb. Noch ist die Debatte im Gang, doch diese Aussicht allein dürfte genügen, um der NATO-Vorlage die nötige Mehrheit zu sichern.
Der innenpolitische Streit ums gaullistische Erbe aus Paris war das Philipp Scholkmann. Anfang April, auf dem Gipfel zum 60-Jahr-Jubiläum der NATO in Straßburg, soll die Rückkehr der Franzosen ins Militärbündnis besiegelt sein. Aber was eigentlich bringt diese Rückkehr? Fredrik Steiger.
Applaus, Applaus, Applaus. Von offizieller Seite wird Frankreichs Rückkehr in die Militärstruktur der NATO unisono begrüßt. Von NATO-Generalsekretär Jaap de Hoopscheffer bis zu US-Vizepräsident Joe Biden.
France is a founding member of NATO and a major contributor to its operations. We would expect France's new responsibility.
Die Rückkehr des NATO-Gründungsmitglieds Frankreich, so Biden, spiegelt die Bedeutung der Militärallianz. Und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel meint:
Das ist ein wichtiger Schritt, gerade auch aus deutscher Sicht. Und ich glaube, die NATO wird dadurch gestärkt werden.
Diese Euphorie erstaunt den französischen Strategieexperten von der Pariser Denkfabrik IRIS, Fabio Liberti, nicht.
C'est la fin d'une exception, tout d'abord. C'est un précédent qui pouvait être dangereux, entre guillemets, parce que l'effet.
Die Rückkehr Frankreichs bedeutet das Ende eines Sonderfalls. Eines Sonderfalls, der bis heute auch andere NATO-Mitglieder hätte verlocken können. Und die Rückkehr der Franzosen als symbolisches Bekenntnis zum Bündnis ist willkommene Werbung für die NATO. Zumal diese seit dem Ende des Kalten Krieges unter Rechtfertigungsdruck steht. Doch militärisch ändert der angeblich historische Schritt zunächst wenig. In die NATO-Großoperationen, in Afghanistan, auf dem Balkan oder gegen die Seepiraten am Horn von Afrika, ist Frankreich ohnehin integriert. An Operationen, wie dem Irakkrieg der Amerikaner wiederum, müsste Frankreich auch künftig nicht teilnehmen. Genauso wenig wie Deutschland, das seit 1955 NATO-Mitglied ist. Und Frankreichs Force de Frappe, also seine Atomstreitkräfte, werden genauso wenig wie jene der USA und Großbritanniens der NATO unterstellt. Und was die beiden hohen NATO-Kommandoposten betrifft, die nun Paris mehr Einfluss sichern sollen, hat Fabio Liberti so seine Zweifel.
Les postes qui ont été négociés entre guillemets par l'administration française sont bien différents des postes qui avaient été négociés en 1950.
Sie seien zwar prestigeträchtig, jedoch nicht wirklich wichtig. Weitaus bedeutender könnten indes die langfristigen politischen Folgen der französischen NATO-Rückkehr sein. In vielen Drittwelt- und Schwellenländern habe man gern gesehen, dass Frankreich bisher militärisch nicht voll im Kielwasser der USA segelte. Auf diesen Bonus verzichte Frankreich nun. Und in Europa setzte man bis anhin stets primär auf Paris, wenn es darum ging, eine von Washington unabhängige europäische Verteidigungspolitik zu etablieren. Diese militärische Emanzipation von Europa scheine mittelfristig nun eher geschwächt. Auch wenn Präsident Nicolas Sarkozy behauptet, dank Frankreichs Rückkehr werde nun innerhalb der NATO der europäische Pfeiler gestärkt.
Ce qui ne change absolument pas, c'est que pour créer une Europe de la défense, il faudra de la bonne volonté de la part de la totalité.
Damit jemals ein ernstzunehmendes Europa der Verteidigung entstehe, müssten nämlich alle Beteiligten das wollen. Genau das sei heute nicht der Fall. Washington bremst, weil es in einer europäischen Emanzipation eine Schwächung der Allianz sieht. Für London sind die Bande zu den USA wichtiger als jene zu Europa. Und die meisten europäischen Länder sind schlicht nicht bereit, massiv mehr in die Verteidigung zu investieren, damit der alte Kontinent sicherheitspolitisch auf eigenen Füßen stehen könnte. Die USA ganz allein bestreiten gut die Hälfte des NATO-Budgets und bekanntlich befiehlt, wer bezahlt. Oder wie es der französische Abgeordnete und NATO-Experte Pierre Lelouch spitz ausdrückt:
Le problème des Européens, c'est qu'ils ont décidé de devenir les voyeurs de l'histoire et pas des acteurs.
Die Europäer hätten sich dafür entschieden, Beobachter der Geschichte zu sein und nicht Akteure. Solange das so ist, bleibt das vielgepriesene Europa der Verteidigung eine Illusion.
Fredrik Steiger über die große NATO. Und jetzt geht's zu den ganz Kleinen, und die sind wirklich sehr, sehr klein. Erst 10'000 sogenannte Nanopartikel, nebeneinander aufgereiht, ergeben die Dicke eines Haares. Und gerade weil sie so klein sind, haben Nanopartikel auch ganz spezielle Eigenschaften. Dank ihnen sind neue Werkstoffe, neue Produkte möglich. Kratzfeste Brillengläser, leistungsfähigere Batterien, farbintensive Fotopapiere. Aber Nanopartikel stehen auch im Verdacht, Krankheiten auszulösen. Zum Beispiel Lungenkrebs an Arbeitsplätzen, an denen mit Nanopartikeln hantiert wird. Darum forscht die für Berufskrankheiten zuständige SUVA intensiv an diesem Thema. Erste Ergebnisse wurden jetzt bekannt. Und zwar was die Verbreitung der Risiken betrifft und mögliche Wege der Gefahr zu begegnen. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin erklärt.
Nanopartikel oder Nanoteilchen bestehen aus Metall- oder Kohlenstoffverbindungen. Sie sind noch 100-mal feiner als Feinstaub, drum Nano. Ein Nanometer ist ein Millionstel eines Millimeters. Nanoteilchen sind um die 100 Nanometer groß, also eigentlich klein, eben sehr, sehr klein. Und weil sie so klein sind, haben diese Nanoteilchen andere Eigenschaften als größere Teilchen, selbst wenn diese aus demselben Material bestehen. Die Industrie kann Nanoteilchen nach Bedarf herstellen mit nahezu maßgeschneiderten Eigenschaften. Sie gelten als Baustoff der Zukunft und landen schließlich in Produkten wie Sonnencremes, Farben und Lacken, Batterien oder auch Tennisrackets. Erste Untersuchungen zeigen nun, dass gewisse Arten von Nanoteilchen eine ähnlich verheerende Wirkung haben können wie Asbest, mit bösartigen Tumoren als Folge. Das hat die für Berufsunfälle und Berufskrankheiten zuständige Versicherung SUVA auf den Plan gerufen. Marcel Joost ist Chefarzt Arbeitsmedizin der SUVA.
In Untersuchungen bei Arbeitnehmenden mit Expositionen gegenüber Nanopartikeln sind bisher keine spezifischen Berufskrankheiten beobachtet worden. Es bestehen jedoch Hinweise dafür, dass sich Erkrankungen durch Nanopartikel zu einem späteren Zeitpunkt zeigen könnten, sofern der Einsatz nicht mit Umsicht erfolgt.
Den aktuellen Einsatz in der Schweiz zeigt eine heute publizierte Umfrage bei der Schweizer Industrie. Es ist noch nicht weit her damit. Erst rund 1300 Menschen kommen an ihrem Arbeitsplatz möglicherweise mit Nanoteilchen in Kontakt. Der Einsatz ist noch sehr begrenzt, gilt vielerorts als experimentell, aber er nimmt laufend zu. Die Problematik Nanoteilchen oder Nanopartikel ist so neu, dass noch nicht einmal Grenzwerte bestehen für die Belastung damit am Arbeitsplatz. Eine einfache Angabe, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl Gramm Nanoteilchen pro Kubikmeter Luft, eine solche einfache Angabe reiche nicht, sagt SUVA-Arbeitsmediziner Marcel Joost. Weil die Teile so klein sind, sei das Problem komplexer. Es stelle sich die Frage,
ob die Partikelzahl, die Partikeloberfläche, deren chemische Zusammensetzung oder andere Parameter heranzuziehen sind.
Gemäß Joost muss darum weiter Risikoforschung betrieben werden. Und es ist erst in 2 bis 4 Jahren mit verbindlichen Grenzwerten zu rechnen. Die Grenzwerte, die übrigens die SUVA festlegt. Und wenn sie bestehen, wie sind die Grenzwerte zu kontrollieren? Die Nanoteilchen sind klein, sie sind sehr schwer zu messen. Radioaktivität beispielsweise misst der Geigerzähler. Halte ich so ein etwa handtellergroßes Gerät in die Nähe einer radioaktiven Strahlenquelle, schlägt seine Anzeige sofort aus. Ein vergleichbares Gerät, um detailliert Nanopartikel in der Luft in Echtzeit zu messen, das gab's bisher nicht. Bisher, denn Ingenieure vom Institut für Aerosol- und Sensortechnik der Fachhochschule Nordwestschweiz haben heute ein solches Gerät vorgestellt. Martin Fierz leitet die Forschergruppe, die es entwickelt hat.
Das kann jetzt ein Arbeiter in einem kleinen Rucksack mittragen und, sagen wir, während einer Schicht seiner Arbeit kann der seine Belastung messen. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, in einem Betrieb, der Nanopartikel verwendet, mit diesem Gerät einfach herumzugehen und zu schauen, gibt es irgendwo eine Quelle von Nanopartikeln in diesem Betrieb.
Dieser heute vorgestellte portable Nanopartikelschnüffler ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Risikoforschung. Darum hat ihn die SUVA mitfinanziert. Deren Verantwortliche hoffen, damit in Zukunft ein präziseres Bild zu erhalten davon, wie Nanopartikel auf den Menschen wirken.
Wissen schaffen über Nanopartikel, das war ein Beitrag von Patrick Tschudin. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.